Und jetzt sieht man ja auf einmal, es geht. Es geht. Gups. Vorher, wie gesagt, unglaubliche Diskussionen, was Schuldenbremse angeht. Hat nicht sogar mal die CDU davon gesprochen, dass das die DNA der Union ist, diese Schuldenbremse zu haben, weil es eigentlich kein Geld gibt, wir das nicht ausgeben dürfen. Und jetzt wird geklotzt und nicht gekleckert. Also klar ist doch seit diesem Tag, nicht nur glaubt nicht, was im Wahlkampf erzählt wird, sondern klar ist auch ab diesem Tag, es geht nicht ums Geld. Es gibt genug Geld, wenn man es denn haben will. Es ist nur so, dass man es eben für bestimmte Dinge ausgeben will und für bestimmte nicht. Für soziale Zwecke, für Umwelt und so weiter gibt es das nicht. Auch nicht für Bildung, das werden wir sehen. Aber wir werden es für Verteidigung ausgeben, auf jeden Fall. Da ist noch nicht mal die Höhe richtig benannt.
Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs zweimal monatlich? Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de. Ihr Lieben, heute schon Folge 71 und das ist praktisch die Fortsetzung der Folge 68, Korrumpiert 1.0, wo es um dein neues Buch ging. Und heute wirst du uns auch noch einige Passagen vorlesen. Hallo Marco.
Ja, hallo Magdalena. Ja, schön, dass wir heute da nochmal drüber reden. Und das in so einer Zeit, aber es passt ja zu vielem, was gerade so auch politisch passiert. Ja, bevor wir jetzt gleich zum zweiten Teil von Korrumpiert kommen, wo ich ja auch ein paar Passagen vortragen werde aus dem Buch. Natürlich noch zur aktuellen Situation nach dem Wahlkampf bei den Sondierungsgesprächen, weil es wird ja auch da nicht langweilig, sondern es gibt natürlich da sehr interessante und wichtige Debatten und es wird da mit Zahlen um sich geschmissen und mit Geld um sich geschmissen, dass einem wirklich, ja, was eigentlich wirklich haarsträubend ist. Und interessanterweise tun das jetzt diejenigen, die ansonsten immer gesagt haben, nein, wir dürfen uns nicht verschulden, nein, wir müssen aufpassen, nein, deswegen gibt es die Schuldenbremse. Ich kann mich daran erinnern, im Bundestag, wo um jeden Euro gekämpft worden ist. Also im Umweltausschuss, kommen wir auch gleich nochmal zu Zahlen, da ging es teilweise um 100.000 Euro, was nicht ging. Oder dann hatten wir mal diesen Aspekt, da habe ich lange für gekämpft, dass die Schulsozialarbeit vom Bund unterstützt wird. Nein, das können wir nicht machen, weil wir haben kein Geld. Überall im Sozialen, im Umweltbereich, überall hieß es immer, es gibt kein Geld, das haben wir alles nicht. Und jetzt schwupps, 500 Milliarden, wer bietet mehr für Infrastruktur? Ja, dass die Infrastruktur marode ist, dass die Brücken zusammenbrechen, dass wir eine Struktur haben, ein Bildungssystem, was seit 70 Jahren nicht groß verändert worden ist und wir europäisch da abstürzen und. Ja, das wissen wir alles, obwohl ich glaube, für Bildung wird es das Geld ja auch wieder nicht geben. Und dann für Militär auch nochmal 400, 500 Milliarden drauf. Aber interessant, dass jetzt das von denen kommt, die immer sonst für alles andere kein Geld hatten. Und natürlich wird es auch genau dazu führen, egal wie man das jetzt nennt, Sondervermögen oder sonst was, es wird zu unglaublichen Verteilungskämpfen kommen, weil das Geld natürlich woanders gestrichen wird. Das werden wir sehen, das werden wir erleben. Und dreimal darf man raten, wo es dann gestrichen wird. Deswegen muss man sich das schon mal genauer angucken. Es ist aber auch interessant, weil es ist eine absolute Lüge gewesen von Merz und Co. Und gerade die Union hat ja behauptet, dass sie alles das, was sie finanzieren will, ja von den Einnahmen finanzieren kann. Man steigert die Einnahmen und dann wird das schon irgendwie laufen. So, jetzt haben viele ja ausgerechnet vor der Wahl, dass ausgerechnet die Union die größten Versprechen gemacht hat von den Ausgaben, die nicht gegengerechnet waren. Ja, und das genau entpuppt sich jetzt nach kurzer Zeit schon, dass sie dreist gelogen haben. Ich meine, es ist nichts Neues im Wahlkampf zu lügen. Das machen mittlerweile ja fast alle. Und auch jedes Mal. Wir hatten das ja, ich habe das ja auch mehrfach kolportiert, SPD, ne, keine Mehrwertsteuererhöhung, CDU forderte 2% Mehrwertsteuererhöhung und dann gibt es eine große Koalition und es gibt 3% Steuererhöhung. Jetzt kann man sagen, immer wenn eine große Koalition kommt, dann wird gleich offenbar, wo gelogen wird. Aber das hier schlägt wirklich alle Dimensionen, weil die Union ja versprochen hat, dass das nicht kommt. Und jetzt in dieser Auswirkung schon interessant. Es ist aber auch doppelt interessant, weil, also nicht nur, weil es ja diejenigen sind, die immer so tun, als wenn sie den größten wirtschaftlichen Fachverstand haben und wir müssen sparen, sparen und für unsere Zukunft und für unsere Jugend und so weiter. Und jetzt auf einmal dieses Geld nicht nur lose liegt, sondern in Dimensionen bereitgestellt werden sollen, wo selbst ich, der kein Freund der Schuldenbremse ist, wirklich schlucken muss, ist es sehr interessant, wenn man sich mal die Rechnungen anguckt, die dem zugrunde liegen und welche Diskussionen man auch da nicht führt. Das muss natürlich irgendwann mal vertieft werden. Vielleicht machen wir das in der nächsten Sendung. Deswegen will ich das nur streifen. Aber von der Lüge und der Dimension nochmal darauf, dass man natürlich sieht, wenn man will, gibt es also genug Geld. Ich habe das ja deutlich gemacht, zum Beispiel mit diesen 1500 Milliarden Zuwachs bei den Vermögen, dem Privatvermögen in Deutschland im letzten Jahr. Auch so eine unglaubliche Zahl. Und jetzt sieht man ja auf einmal, es geht. Es geht. Gups. Vorher, wie gesagt, unglaubliche Diskussionen, was Schuldenbremse angeht. Hat nicht sogar mal die CDU davon gesprochen, dass das die DNA der Union ist, diese Schuldenbremse zu haben, weil es eigentlich kein Geld gibt, wir das nicht ausgeben dürfen. Und jetzt wird geklotzt und nicht gekleckert. Also schon interessant. Also klar ist doch seit diesem Tag nicht nur, glaubt nicht, was im Wahlkampf erzählt wird, sondern klar ist auch ab diesem Tag, es geht nicht ums Geld. Es gibt genug Geld, wenn man es denn haben will. Es ist nur so, dass man es eben für bestimmte Dinge ausgeben will und für bestimmte nicht. Für soziale Zwecke, für Umwelt und so weiter gibt es das nicht. Auch nicht für Bildung, das werden wir sehen. Aber wir werden es für Verteidigung ausgeben, auf jeden Fall. Da ist noch nicht mal die Höhe richtig benannt. Nun will ich die nicht die Diskussion führen, die müssen wir natürlich auch führen. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass sie nicht geführt wird. Aber ich will jetzt nicht die Diskussion führen, ob mehr Geld in Rüstung und vor allen Dingen so viel mehr Geld nicht am Ende sogar zu mehr Unsicherheit führt oder ob wirklich damit eine Sicherheit geschaffen wird. Ich will noch nicht mal die Diskussion führen, obwohl ich das natürlich von Lobbyland sehr gerne tun würde und auf jeden Fall auch nachholen werde, ob man nicht mal da hinschauen sollte, wo das ganze Geld denn landet. Denn wenn wir von einer schlecht ausgestatteten Bundeswehr sprechen, wir kommen gleich zu den Zahlen, die ich benenne, um dieses Verhältnis mal deutlich zu machen, frage ich mich immer, wo sind denn die Gelder gelandet? Und wie viele Lobby-Deals haben da stattgefunden? Wer hat da wirklich verdient und hat das am Ende zur Sicherheit beigetragen oder sind da nicht Gelder einfach versackt? Weil wir wissen ja, es wurden Flugzeuge gekauft, die hier gar nicht landen können, es wurden Waffensysteme gekauft, die nicht funktionieren und so weiter. Warum gibt es nicht da mal eine Inventur, bevor man solche immensen Summen draufpackt? Aber auch, wie gesagt, das hier nicht das Hauptthema. Ich möchte jetzt vor allen Dingen einfach mal die Gelder ins Verhältnis setzen. Und da nehmen wir jetzt die Gelder mal für Verteidigung. Also, wir haben letztes Jahr insgesamt im Haushalt, also Bundeshaushalt, 474 Milliarden ausgegeben. Also alles zusammen. Es ist schon, also, und jetzt legen wir also Programme auf, die größer oder gleich groß sind von einem Gesamthaushalt. Das ist schon. Ja, also da muss man schon, wie gesagt, mindestens schlucken und sich das auch wirklich mal genauer angucken. Interessant auch, 2024 für Verteidigung 55 Milliarden, die ausgegeben worden sind. Wahrscheinlich sind es noch mehr, weil natürlich da das Sondervermögen irgendwie noch eine Rolle gespielt hat, aber wo das immer einzeln eingepreist ist, schwierig. Aber da schon hat also Verteidigung 12% ausgemacht von dem Gesamt Ausgaben. Es wird immer von diesem Anteil am Bundesinlandsprodukt gesprochen. Ich finde es ja viel spannender und viel wichtiger, mal darüber zu reden, was das denn von den Gesamtausgaben ausmacht. Und da sind wir bei 12%. Und auch da lohnt mal der Vergleich. Also erstens, das ist der Bereich, der am meisten gestiegen ist in den letzten Jahren. Und nicht nur im letzten Jahr, also nicht nur seit dem Kriegszustand Russland, Ukraine, sondern überhaupt auf die letzten 5, 6, 7 Jahre gesehen, ist das der Bereich, der am meisten gestiegen ist. Während auf der anderen Seite gekürzt worden ist, gerade auch wenn es um Sicherheit geht. Beim Katastrophenschutz ist gestrichen worden, bei der inneren Sicherheit ist gestrichen worden, in der Außenpolitik, gerade da, wo es auch um Sicherheitsfragen geht, ist gestrichen worden. Diese Bereiche sind alle gestrichen worden und interessanterweise darüber redet keiner, da fordert keiner, wir müssen das haben. Also ich meine, es ist doch offensichtlich, dass der Katastrophenschutz ausgebaut werden muss, dass wir gerade außenpolitisch, auch was Diplomatie angeht, uns ausweiten müssen, damit man überhaupt gar nicht in irgendwelche Kriegszustände kommt. Aber das spielt alles, gerade alle zivilen Dinge spielen gerade keine Rolle. Aber auch das nur ein Nebenvermerk. Also gucken wir uns mal diese Zahl an, 55 Milliarden Verteidigung. Gesundheit haben wir letztes Jahr ausgegeben, 16 Milliarden, auch gestrichen worden. Bildung und Forschung, 20 Milliarden. Wirtschaft und Klima, 11 Milliarden, stark gestrichen worden. Umwelt und Naturschutz und Reaktorsicherheit, das meiste wird übrigens noch für Reaktorsicherheit ausgegeben, lächerliche 2 Milliarden. Das sind ja wahrscheinlich gerade 3 Helme, die gekauft werden dann für die Soldaten. Ernährung und Landwirtschaft 7 Milliarden. Zusammen ist das immer noch weniger, als für Verteidigung ausgegeben wird. Da muss man schon mal auf die Verhältnisse gucken. Und es ist doch klar, und jetzt habe ich die sozialen Bereiche noch nicht mal genannt. Gut, Gesundheit gehört irgendwie praktisch dazu. Und ja, dreimal darf man raten, wo dann weiter gestrichen wird. Wo wir da eigentlich schon sehr, sehr, sehr knapp dran sind. Und da ist dann auf einmal das Geld wieder nicht mehr da. Also da einfach nicht mehr täuschen lassen. Ich möchte aber auch noch international das abrunden, weil natürlich jetzt gesagt wird, wow, Russland, da müssen wir irgendwie jetzt was tun. Und wenn Amerika sich abwendet, dann müssen wir auf einmal für unsere Verteidigung alleine zuständig sein. Naja, alleine ist ja immer noch nicht wahr, weil irgendwie gibt es ja eine EU und die legt ja gerade, will ja sogar 800 Milliarden draufpacken. Nochmal ein anderes Thema, aber Wahnsinn, die Dimensionen, und jetzt behaltet mal die Gelder im Kopf. Denn was wird denn international ausgegeben und wie groß ist die Bedrohungslage denn? Also zumindest von den, ja, den Einsatzmöglichkeiten und den Mitteln, die verwandt werden. Also die USA, den letzten Berechnungen, die wir haben, führt da natürlich massiv mit 916 Milliarden. Und wollte man sich jetzt versuchen, der USA sozusagen entgegenzustellen, dann könnte man die Dimensionen, die man da anstrebt, vielleicht sogar vermitteln. China ist dann nur noch ein Drittel, noch nicht mal ein Drittel mit 296 Milliarden. Aber die haben natürlich ganz viel mehr, ja, auch Menschen, die da eingesetzt werden. Dann kommt Russland an dritter Stelle, aber auch erst seit eben dem Krieg mit 110 Milliarden. Man kann jetzt davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sogar schon ein bisschen mehr ist. Man kann aber auch davon ausgehen, dass die an der obersten Kante jetzt sind von dem, was möglich ist. Dann kommt Indien mit 83 Milliarden, dann UK 74 Milliarden und dann kommt schon Deutschland. Die haben wahrscheinlich da auch schon Sondervermögen mit eingerechnet. Allerdings muss man sagen, das sind alles Milliarden Dollar und nicht Euro. Aber Deutschland liegt dann da mit 67 Milliarden. Das sind Zahlen von SIPRI. SIPRI ist eine Organisation, die im Prinzip genau, ja, überhaupt Rüstung, Rüstungskontrolle, Aufrüstung, Zahlen immer wieder benennt und auch in Reports jedes Jahr rausgibt. Dann habe ich mir auch mal, nicht den Spaß, aber ich habe mir mal angeguckt, was denn nur drei, natürlich die schon die drei, die Big drei Länder zusammen ausgeben in Europa. Aber Europa ist ja trotzdem noch viel, viel, viel größer. Aber Deutschland, wie gesagt, am zweitmeisten, UK am meisten in Europa, dann kommt Frankreich. Zusammen sind das über 200 Milliarden. Und das ist dann fast doppelt so viel, wie Russland ausgibt, die ja in diesem Krieg sind. Also da frage ich mich natürlich schon, was die Verhältnisse sind. Da sollte vielleicht mal jeder drüber nachdenken, ob das als alles jetzt so gebracht wird in der Öffentlichkeit, was Politiker fordern. Und da gibt es ja noch ganz andere Forderungen als die, die jetzt die kleine große Koalition da auf den Weg bringen will. Die Grünen fordern ja noch mehr. Die FDP hat auch massiv das gefordert, obwohl wir jetzt über die FDP eigentlich gar nicht mehr reden brauchen. Auch die AfD will mehr noch ausgeben. Also schon sehr interessant, welche Dimensionen da im Spiel sind. Und vor allen Dingen würde ich auch noch mal den Gedanken reinbringen, wenn das sich so weiterentwickelt und welche Regierung wir dann hier in Deutschland haben, jetzt schon teilweise in Europa haben, das wollt ihr alle an Geld zur Verfügung stellen, in anderen Bereichen dann doch wegnehmen, das wird nämlich so kommen, und dann den Regierungen, die hier in Europa regieren, die Mittel geben für das Militär? Glaubt ihr, dass das wirklich mehr Sicherheit bringt und eine sehr gute Idee ist? Ich habe da meine Zweifel, und guckt euch, wie gesagt, die Dimensionen an, die da sind. Ich bin sehr für Sicherheit. Das ist eins der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Thema für viele. Das muss auch gewährleistet sein. Aber Sicherheit gibt es auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen. Und alle sind wichtig und alle müssen zum Tragen kommen. Und wie finanzieren wir das? Und wenn hier soziale Schieflage noch weiter explodiert, wie sollen wir dann Sicherheit generieren? Dann haben wir nämlich nicht ein Problem mit anderen Ländern draußen, dann haben wir nämlich hier nochmal ein paar andere Probleme. Das möchte ich zumindest wirklich mal in der Debatte haben und auch in den Medien und nicht immer nur, ja, das ist jetzt das Paket und dann geht es noch darum, Schuldenbremse oder nicht Schuldenbremse und ob man noch mehr Geld dafür nimmt und nicht oder das nicht macht oder nicht durch Verschuldung macht. Das sind doch die einzigen Themen, die gerade eine öffentliche Rolle spielen. Dabei geht es hier um ganz andere Dinge. Und es geht natürlich auch, wenn wir zum Thema bei uns zurückzukommen, es geht da auch um viel Lobbyismus. Denn immer, wenn viel Geld ausgegeben wird, gerade im Rüstungsbereich, aber wir haben das auch bei Corona gehabt, ich habe da ja viele Beispiele im Buch beschrieben, gerade wenn viel Geld ausgegeben wird, wird nicht genau hingeschaut, wo dieses Geld dann wirklich landet. Da wird viel Schmuh betrieben, werden vor allen Dingen Lobbyinteressen befriedigt. Da spielen auf jeden Fall Politiker eine Rolle, die dann bestimmten Lobbys besonders viel zuschanzen und dann doppelt abkassieren. All das ist eine Riesensache, auf die aber keiner gucken wird. Und das ist eines der Probleme in unserem doch leider immer stärker korrumpierten Land, auf die ich gerne hinweisen möchte. Und da landen wir dann auch ja gleich sozusagen nochmal mit ein paar Ansätzen für das Buch.
Ja, es ist schon interessant, wie auf einmal das Geld locker gemacht werden kann, wo es vorher noch hieß, unter keinen Umständen wird das passieren. Dafür steht die CDU mit ihrem Namen. Ja, schon spannend. Aber kommen wir zum heutigen Hauptthema. Dein Buch Korrumpiert, das gibt es seit dem 10. Februar im Buchhandel und du liest heute Ausschnitte aus dem Buch vor. Aber vorab auch noch zur Info, es gibt ja auch Live-Lesungen, zum Beispiel in deiner Heimatstadt in Dortmund im Junkyard am 20. März oder am 25. März im Pfefferberg-Theater in Berlin. Die Termine findet ihr aber auch unter www.lobbyland.de.
Genau, ja, ich habe mir überlegt, drei Passagen und ich werde da auf jeden Fall jeweils ein Stück vorlesen, aber man könnte ja auch nochmal über das eine oder andere dann sprechen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil, naja, es gibt einfach zu viele Essentials, zu viele Dinge in diesem Buch, aber natürlich geht es um Korruption, um die Korrumpierung und deswegen fange ich auch damit an, relativ am Anfang des Buches. Das Kapitel heißt dann auch Korrumpiert, wie das ganze Buch. Und das geht los mit einem Zitat von Sergio Ramírez Mercado. Der sagt jetzt vielen vielleicht nichts, aber das Zitat ist wichtig. Korruption nicht als sporadische Tat einer Gruppe von Einzelpersonen, sondern als Verhalten, das das Gemeinwesen beschädigt und unter der Hand versucht, sich einen Freibrief im individuellen und kollektiven Bewusstsein zu schaffen. Das ist der größte Schaden. Und dem würde ich absolut zustimmen. Das Wesen der Korruption. Korrupt. Dieses böse Wort wird bei uns gemieden. Korrupt sind Autokraten, Diktatoren in fernen Ländern. In der Politik wird viel darüber gestritten, aber nicht über das System, das sich entwickelt hat, oder die Demokratie als solche. Ihre Feinde sind Extremisten von rechts und links, alle anderen dagegen seriöse, aufrechte Demokraten. Auch in Deutschland hat man immer mehr Lebensbereiche ökonomisiert. Meistens geht es nur noch ums Geld, um den Profit. Alles wird auf dieses Ziel ausgerichtet, egal was das von allen langfristig bedeutet. Es kommt zum Ausverkauf der Demokratie. Die Grenzen des Korrektivs zu dieser Entwicklung lösen sich auf. Während wir uns über Nebenthemen streiten, sehen wir endlich mal hin und nennen das Kind beim Namen. Nahezu unsere gesamte Gesellschaft wird korrumpiert. In Krisenzeiten gilt es oftmals, schnelle Entscheidungen zu treffen. Man nimmt mehr Geld in die Hand und die Kontrollmechanismen greifen weniger als sonst. Nun befinden wir uns in einer solchen Zeit der multiplen Krisen. Die geschilderten Beispiele aus der Pandemie sprechen für sich, aber sie sind nur ein Ausschnitt, nicht einmal die Spitze des Eisbergs. Das gesamte Ausmaß von korrupten und legalisiert korrupten Vereinbarungen ist deutlich größer. Dazu kommt eine breite Grauzone, die sich zwischen Politik und Unternehmen entwickelt hat. Es gibt privilegierte Zugänge, starke Beeinflussungen, Abhängigkeiten, Druck, Erwartungen und Vorteilsnahmen. An deren Wirkungsenden steht, dass Profitinteressen bei politischen Entscheidungen Vorrang vor dem Gemeinwohl haben. Gerade auch die Politik wird korrumpiert. Und unsere Demokratie schützt davor immer weniger. Im Gegenteil. Sie wird genau daran angepasst. Klammer auf, das steht jetzt nicht im Buch, sondern ist eine sozusagen nochmal Meinung von mir dazu. Das ist genau das, worüber wir im Podcast immer wieder reden wollen, dass das wichtige Thema ist, bevor man über die Einzelthemen redet, dass man genau über diesen Zustand mal reden sollte und genau das große Problem ist, vor dem sich aber alle scheuen, vor dem alle die Augen verschließen, auch die Medien und die Öffentlichkeit, und wir dann deswegen immer diese Showkämpfe über die einzelnen Themen führen. Klammer zu. Was heißt denn überhaupt korrupt? Der Ausdruck geht auf das lateinische Wort corruptus zurück, welches gleich mehrere Bedeutungen aufweist. Verdorben, sittenlos, bestochen, verkehrt. Der Begriff lässt sich nicht nur in der Wirtschaft oder Politik, sondern auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen anwenden. Bei uns wird er meist direkt mit Geld in Zusammenhang gebracht. Korruption meint allerdings eher dem allgemeinen Missbrauch einer Vertrauensstellung. Dieser besteht darin, eine Position, die man innehat, zum weiteren Vorteil auszunutzen oder jemand anderen, der eine Position innehat, mit einem Angebot einer Gegenleistung zu selbigen anzustiften. Dabei spielt es natürlich eine wichtige Rolle, ob es sich um eine öffentliche Stellung handelt und wer der eigentliche Auftraggeber dieser Person ist. Jetzt gibt es eine kleine Auslassung aus dem Buch, dafür nochmal eine weitere Kommentierung. Also man muss sich das eben vorstellen, es geht eben nicht nur um den, der mit dem Geldkoffer dahin kommt in den Bundestag und einem Abgeordneten diesen Geldkoffer gibt und sagt, okay, für dieses Geld erwarte ich die und die Leistung. Oder er kommt mit dem Geldkoffer in die Parteizentrale oder ins Ministerium, wie auch immer. Sondern es geht häufig darum, dass Gefälligkeiten geleistet werden, ob das eine Parteispende ist oder anderes. Und dann zwar da kein Gegengeschäft schriftlich vereinbart wird, aber natürlich dafür eine Gegenleistung erwartet wird, oft an anderer Stelle, selbst wenn man es nicht ausspricht. Und diese Gegenleistung dann natürlich auch erfüllt wird. Wenn es das ist, dann ist das für mich Korruption, auch wenn diese Korruption nicht bestraft ist und auch gar nicht strafbar ist, also eine Art legale Korruption. Jetzt nach der Auslassung. Im juristischen Lexikon heißt es dazu, bei der Vorteilsnahme geht es um das Entgegennehmen einer Zuwendung ohne konkrete Diensthandlung, aber mit dem Ziel, den Amtsträger oder Beauftragten in seiner Entscheidungsfreiheit und Loyalität irgendwie zu beeinflussen. Auf der anderen Seite stehen die Bestechungen als das Anbieten, Versprechen oder Gewähren einer solchen Zuwendung mit der Absicht, eine Diensthandlung zumindest zu beeinflussen. Das steht im juristischen Lexikon und da haben wir eigentlich den Begriff der Korruption oder der Korrumpiertheit. Es ist also ein Strafbestand, wenn die Loyalität und die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt und wenn eine Diensthandlung beeinflusst wird. Das passiert in der Politik jeden Tag. Es ist sogar zu einem Prinzip in unserem politischen System geworden und gehört zu den Spielregeln, die sich die Politik selbst gegeben hat. Hier wird also geltendes Recht stetig gebrochen. Aber nachzuweisen ist das kaum. Niemand würde es so formulieren. Die Entgegnung wäre völlige Übertreibung. Wir sind sauber, sowas passiert bei uns nicht. Und die Maskendeals? Ja, eine absolute Ausnahme. Schwarze Schafe gibt es doch überall. Eine Ausnahme? Es waren aber sehr viele Ausnahmen und sehr viele daran beteiligt. Eine Ausnahmesituation ist das natürlich. Und es wurde ja niemand verurteilt. Ja, stimmt. Unsere Demokratie ist moralisch über jeden Zweifel erhaben. Wir sind doch keine Autokratie. Das ist dann das, was dann im nächsten Kapitel folgt, wo ich über Autokratien und Demokratien schreibe. Und man sieht, dass dort im Prinzip, zumindest in einigen Bereichen, das verschwimmt und man gar nicht mehr weiß, in welchem Land oder ob man in der Autokratie oder in einer Demokratie lebt. Ja, so viel zu der ersten Passage.
Ja, auch Abraham Lincoln hat es schon gewusst. Deswegen möchte ich in dem Zusammenhang nochmal ein Zitat von ihm vorlesen, was du auch in deinem Buch bringst. Und zwar, wir gehen einem Zeitalter der Korruption bis in hohe Positionen entgegen. Die Macht des Geldes in diesem Land wird ihren Einfluss durch Ausnutzung der Vorurteile im Volk so lange wie möglich zu halten versuchen, bis der Wohlstand in wenigen Händen versammelt und die Republik zerstört ist.
Wahnsinn, das Zitat, oder? Von Abraham Lincoln ist ja nicht so, dass der vor 10 Jahren gelebt hat. Also man muss schon sagen, der hat also schon in die Glaskugel geschaut. Natürlich gab es auch damals schon Korruption. Das gab es schon immer. Aber die Ausweitung und vor allen Dingen ja Legalisierung dieser Korruption, die ist ja erst in letzter Zeit so extrem geworden. Und ja, ich finde, das kann man nur unterstreichen, was er da gesagt hat.
Ein Beispiel, über das du auch in deinem Buch schreibst, ist der Cum-Ex-Skandal mit besonderem Bezug auf die Judikative und wie der Staat hier versagt. Kannst du darüber noch etwas erzählen?
Ja, ich erzähle natürlich noch mal was oder schreibe noch mal was zu diesem ganzen Cum-Ex-Skandal. Also ich finde das halt noch mal, als ich da noch mal recherchiert habe, ich habe natürlich vorher das ja alles mitgekriegt und auch einiges schon zugesagt. Aber das war noch mal Wahnsinn. Da ist das größte Verbrechen, hat da stattgefunden in Deutschland, also das größte Verbrechen eines Raubes, wo es um zig Milliarden geht, wo die Politik lange gar nicht gehandelt hat, wo sie dann ein paar Regeln gesetzt hat, aber das nicht wirklich verfolgt hat. Und wo am Ende wenige nur geschnappt werden, vieles ist verjährt und die geschnappt werden, können sich irgendwie freikaufen. Aber das ist im Promillebereich von denen, die geschnappt werden und wo dann die oberste Staatsanwältin, also wirklich eine, die mal versucht hat, da wirklich Licht in das Dunkel zu bringen und einiges zu überführen, eine Brohelka, die hat letztes Jahr entnervt aufgegeben, dem sie auch versucht wurde, schon kaltzustellen von der Politik, die sich da eingemischt hat. Und zwar, sie sagt, sie hat da einfach zu wenig Unterstützung. Also natürlich von der Politik eher sogar Widerstand und keine Unterstützung. Es gibt zu wenig Personal. Es gibt keine Bundesbehörde, die das aufklärt, sondern das sind Landesbehörden, die das machen. Dabei ist es ja ein internationales Verbrechen, was zwar in Deutschland besonders schlimm stattfand, aber natürlich insgesamt. Also sonst würden sofort irgendwelche Sokos und was nicht alles ins Leben gerufen wäre, wenn das jetzt, wenn wir das jetzt mit vergleichen mit dem, was ja dann an Diskussionen jetzt da im Bundestag war. Also was würde Merz oder jemand schreien, wenn es dann andere Hintergründe gäbe, was eigentlich jetzt eingerichtet werden muss, wie der Staat da vorgehen muss, wer da haftig bestraft werden muss und so weiter und so fort. Aber das hat es alles nicht gegeben und das ist der absolute Wahnsinn. Das liest sich also nochmal auf bis eben zu diesem Aufgabe von Anne Brohilka. Aber was es eigentlich bedeutet, ist, dass ich sage, dass die Gewaltenteilung in Deutschland nicht mehr funktioniert. Ich habe das an mehreren Stellen zwischen Parlament und Regierung deutlich gemacht. Ich war aber immer noch der Meinung, dass die Judikative schon irgendwie funktioniert. Ja, in einigen Bereichen funktioniert sie auch. Aber in dem Bereich, wo es darum geht, Wirtschaftskriminalität oder gerade Kriminelle, die viel Geld hinterziehen, Steuerhinterziehung, oder eben solche Cum-Ex-Geschäfte machen, da versagt die Judikative. Manchmal gar nicht, weil sie da blind ist, sondern weil sie keine Unterstützung, keine Mittel hat. Aber alleine das geht ja nicht. Und vor allen Dingen, das bestimmt die Politik, welche Mittel sie da hat. Und da sind wir dann wieder beim Ausgangspunkt, dass wir ja eigentlich eine Gewaltenteilung haben, wo die eine Gewalt sich nicht in die der anderen einmischen darf und wo die Macht geteilt wird. Die Macht ist nicht mehr geteilt. Die Macht haben wenige Reiche in Deutschland, die wiederum die Gewalten zum Teil kontrollieren oder zumindest vorgeben, was den Gewalten zur Verfügung steht. Und das kann es nicht sein. Das heißt, wir kommen wieder auf diesen Punkt, Geld kauft Demokratie. Und das ist ein Riesenproblem, was völlig unterm Radar läuft, auch in Deutschland. Und wo wir eigentlich drüber reden müssten, weil die Demontage führt dazu, dass auf der anderen Seite Karambolagen passieren, dass andere Rattenfänger damit Stimmung machen können. Gar nicht mit dem Thema Stimmung machen können, dann, sondern mit anderen Themen Stimmung machen können. Aber die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die sich offenbart, die eskaliert dann bei anderen Themen und geht dann auf Gruppierungen, Parteien, die Demokratie eigentlich generell zerstören wollen. Und das ist das, was wir irgendwie nicht einsehen wollen.
Ja, es kommt einem so vor, als wäre das auch gar nicht gewollt, irgendwie diese Steuerbetrügereien im großen Stil aufzudecken, beziehungsweise auch unmöglich zu machen. Und da auch apropos Merz, deren Thema sind ja auch immer wieder die Bürgergeldempfänger, die da regelrecht kriminalisiert werden. Und man will denen da irgendwie jedem nachsteigen, ob er das Geld jetzt wirklich auch sinnvoll ausgibt oder überhaupt wirklich braucht. Und ja, im Bereich des Steuerbetrugs in Milliardenhöhe wird da irgendwie mit anderem Maß gemessen.
Ja, und letztendlich ist auch da wiederum die Politik ausschlaggebend. Und das, ja, man muss diesen Spruch, ne, die Kleinen, also die Großen lässt man laufen und die Kleinen, die hängt man, das ist leider stark gegeben und das kann man an mehreren Beispielen deutlich sehen, von denen ich ein paar benenne. Ja, ich will vielleicht die zweite Passage dort anschließen. Das ist nämlich dann das Ende von dem Kapitel. Ich habe das in drei Teile aufgeteilt, das Buch. Das erste ist die Demontage der Demokratie. Da geht es eben viel um diese Geldflüsse und diese Bereiche, natürlich auch um die Korruption. Der zweite Teil ist Karambolage. Da werde ich heute mal nichts zum Vortragen. Und der dritte Teil ist die Montage, da kommen wir gleich noch zu. Und der Schluss, das Schlussunterkapitel heißt Moneten, also das Schlussunterkapitel vom ersten Bereich von der Demontage heißt Moneten und Machenschaften. Und das ist meine zweite Passage. Zurück in Deutschland. 2020er Jahre. Gerade da, wo es darauf ankommt, wo das Geld fließt, sind die Lobbys und die Einflüsse stark. Und gerade deshalb unterscheidet sich in diesem Bereich die Politik verschiedener Regierungen kaum noch. Der Verein Finanzwende e.V. hat 2 Studien erstellt, die deutlich aufzeigen, wie groß der Einfluss der Finanzlobby ist. Allein in Deutschland setzt die Finanzwirtschaft 2020 ein Budget von 200 Millionen Euro und etwa 1500 Mitarbeiter für Lobbyarbeit ein. Auch hier mal eine Klammer gesetzt, das steht dann an anderer Stelle im Buch. Das ist der große Unterschied zwischen der Profitlobby und den Vereinen, Initiativen, Verbänden, die es so gibt und die auch natürlich Lobby betreiben. Die haben alle zusammen aus allen Bereichen nicht so viel Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Geld wie hier nur die Finanzwirtschaft. Und dann kommt es ja noch eine Chemie, Energiewirtschaft und so weiter. Das heißt, es gibt hier ein riesiges Gefälle. Und natürlich sehr viel Geld und sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Mitarbeiter, die diese Beeinflussung vollziehen. Und ja, man muss einfach sagen, gerade die Finanzlobby hat die Politik fest im Griff. Klammer zu. Eine Superlobby unter den Lobbys. Aber im Gegensatz zu den Vertretern der Energie-, Pharma- und Chemieindustrie fliegt sie dennoch meistens unter dem Radar der Öffentlichkeit. Dabei laufen bei ihr viele Fäden zusammen. Die Studie aus dem Jahr 2022 kommt sogar zu der Schlussfolgerung, dass die Bundesrepublik durch die einseitige Einflussnahme Schäden von mindestens 341 Milliarden hinnehmen muss. 341 Milliarden. Die neue Studie der gemeinnützigen Bewegung Finanzwende Recherche misst die gigantischen Schäden und analysiert die vielfältigen Methoden, mit denen die Finanzlobby ihre Interessen durchboxt. Da geht es um Stimmungsmache in Schulen und Kitas, ebenso wie um Formulierungsvorschläge für Ministerien, die fast unverändert in fertigen Gesetzen auftaucht und schließlich auch um die Drehtür zwischen Politik und Finanzlobby, die für einen regen Austausch des Spitzenpersonals sorgt. Interessenskonflikte inklusive. Dazu kommt der Schaden, der durch die Finanz- und Wirtschaftskriminalität entsteht, gerade weil Staat und Justiz diese von der Staatsanwältin Brohilka beschrieben, nicht angemessen verfolgt und ahndet. Deshalb erreichen sie immer neue Rekordstände. Zur Wirtschaftskriminalität gehören Delikte wie Betrug, Korruption, verbotene Preisabsprachen, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit. Eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft von 2024 zeigt auf, dass mehr als jedes dritte Unternehmen in Deutschland daran beteiligt ist und über 2 Milliarden Schaden entstanden ist. Auch hier mache ich wieder eine Klammer. Das ist eine Wahnsinnszahl. Und vor allen Dingen muss man ja überlegen, dass die, die es aber nicht machen, dann im Nachteil sind. Sie geraten ins Nachteil, im Nachteil rein, wenn sie es nicht machen. Wenn vor allen Dingen das nicht klar geahndet wird und die Bestrafung heftig ist, das heißt, alle, die sich dann zurückhalten und nach Recht und Gesetz handeln, sind im Nachteil, sind die dumm. Und das darf in einer Demokratie absolut nicht sein. Und es geht hier nicht mehr um Peanuts, Klammer zu. Eine hohe Zahl, aber nichts gegen die Verluste, die Steuerhinterziehung verursacht. Allerdings liegen dazu nur Schätzungen vor, die sich zu einem schwer bewerten lassen und zum anderen recht alt sind. Wegen der unzureichenden Kontrollen werden viele Fälle nicht aufgeklärt. Insgesamt ist die Forschungslage dünn. Neuere Zahlen sind kaum zu finden. Warum wohl? Die Schlagzeile bleibt also eine aus dem Jahr 2019, als eine Untersuchung der University of London 825 Milliarden Euro ermittelte, die jährlich in der EU an Steuern hinterzogen werden. 125 Milliarden alleine in Deutschland. Die tatsächlichen Verurteilungen wegen Steuerhinterziehung in der Bundesrepublik beliefen sich 2009 auf 745 Millionen und 2020 auf 1,2 Milliarden Euro. Zwar auch ein Rekordwert, aber wenn man sich das jetzt mal ausrechnet, eine Aufklärungsrate von etwa 1%, das kann man als direkte Einladung verstehen. Wenn man alleine diese aufgeführten Schätzposten mal grob zusammenrechnet, kommt man auf fast 470 Milliarden Euro in einem Jahr. Und die Geldwäsche ist da noch nicht mal mitgerechnet. Ein Bericht der Münchner Sicherheitskonferenz schätzt den Wert an weltweit gewaschenen Geldern in nur einem Jahr auf 4,2 Billionen Dollar. Der ehemalige Finanzpolitiker Gerd Schick schreibt, Deutschland gilt unter Experten als Geldwäscheparadies. dies. Ein Wahnsinn, sag ich nur. Dann lasse ich ein bisschen was aus und komme dann wirklich zu den letzten Sätzen des Kapitels. Wenn es schon hauptsächlich um Geld geht und sich unsere ganze Politik, unsere ganze Lebensweise danach ausrichtet, müssen die Zahlen auf den Tisch und in einen Zusammenhang gestellt werden. Erst dann sehen wir, was für einen massiven Schaden die Korrumpierung der Politik finanziell anrichtet. Denn im Gegenzug wird ja stets so getan, als sei Geld knapp, als müsse man sparen, als können Bildung, Infrastruktur und die Bekämpfung der Armut nicht hinreichend bezahlt werden, als seien die Sozialtransfers, die Gesundheitskosten zu hoch. Immer die gleiche Leier, wenn Parlamente einen Haushalt aufstellen. Immer das gleiche gespielte Gejammer. Als besondere Maßnahme zur Disziplinierung hat man sich ja dann auch noch die Schuldenbremse einfallen lassen. Gerade in Deutschland tut man so, als wäre der Bundeshaushalt ein Privathaushalt und seine finanziellen Mittel eine natürliche, wertige, begrenzte Ressource. Aber selbst wenn wir Geld so behandeln, wie die Politik es tut, sehen wir doch, wie viel davon widerrechtlich geraubt und hinterzogen wird, in korrupte Kanäle abfließt und für Subventionen draufgeht, die vor allem den Wohlhabenden zugutekommt. Alleine für klima- und gesundheitsschädliche Subventionen gibt der Staat, der deutsche Staat, 55 bis 65 Milliarden jährlich aus. Auch darüber haben wir hier schon ein paar Mal gesprochen. Ja, soweit die zweite Passage an diesem Tag.
Ja, das sind schon krasse Zahlen. Was könnten wir mit dem Geld alles anfangen und wie könnten wir das in eine nachhaltige Zukunft investieren, die ja auch in den Wahlversprechen immer ganz vorne dabei ist? Also wir hören es immer wieder, wir stehen kurz vorm Abstieg, wir müssen wieder aufsteigen. Und ja, da sind ja so Sachen wie Bildung und Forschung eigentlich ganz gute Mittel. Ja, wenn man jetzt aber nach Amerika schaut, sieht man nun, wie das dann aber ganz im Gegensatz sogar noch zurückgefahren wird.
Ja, und vor allen Dingen hätten wir, das wäre jetzt mal eine Debatte, ich frage mich, warum Lanz, Mioska und wie sie alle heißen, das nicht mehr diskutieren. Das wären spannende Diskussionen und Talkshows. Aber man will ja lieber wieder auf die Themen gehen, die ja aus, von anderer Seite gesetzt werden, wo es immer wieder um das Gleiche geht und damit abgelenkt wird von genau diesen Themen. Und das würde der Mehrheit der Bevölkerung so auf den Nägeln brennen, da zu intervenieren und da vielleicht auch mal was anderes einzufordern. Also wir könnten hier im Paradies leben. Es gibt so viel Geld. Diese ganzen Diskussionen im Haushalt sind völliger Nonsens. Es gibt so viel Geld, alleine was widerrechtlich geraubt wird, da könnten wir so unglaublich viel machen. Keine Schule müsste mehr irgendwo, da würde es durchtropfen, hätte nicht die genügend Mittel, nicht genug Chancen in ganz Deutschland. Und da könnte ich jetzt alle Bereiche aufzählen, die könnten wir alle wunderbar sanieren. Wir hätten keine kaputten Brücken und so weiter. Alles das wäre sehr einfach zu handhaben. Aber manchmal ist Politik sehr einfach, aber sie wird kompliziert gemacht, weil wir da dumm gehalten werden.
Ja, ich finde es auch immer krass. Mir fällt immer das Beispiel mit der Vermögenssteuer ein. Da wird ja auch immer argumentiert, dass man die gar nicht erheben könnte, weil das wäre ja total aufwendig, wenn die dann noch anfangen müssten, ihre kompletten Vermögen da aufzulisten, alles schwer zu kontrollieren. Und ja, da komme ich mir ehrlicherweise ein bisschen verarscht vor, denn das ist ja genau das, was wir alle immer machen müssen, wenn wir als normale Leute finanzielle Unterstützung beantragen. Oder sagen, ich kann dieses und jenes, kann ich nicht bezahlen. Sei es jetzt BAföG, Unterstützung bei den Pflegekosten und.
Politik für 1%, sag ich nur. Und das ist ja noch mal ein Unterschied, ob es um Raub geht, um Hinterziehung geht, also um Straftaten geht, die man einfach nicht verfolgt. Also jeder, den man da einsetzen würde vom Staat, der wird das 10-fache, 100-fache von dem, was er kostet, rausholen. Und was wir da dann investieren könnten. Aber auch natürlich unser Steuersystem. Also warum ist das wohl so aufgebaut? Also bei Vermögens- und Erbschaftssteuern, da schreien sie alle Mordeo, wenn es darum geht. Ich kann das noch verstehen, dass man das bei Steuern tut, aber also würde dann als Gegenzug sagen, ja, dafür wären dann zum Beispiel Verbrauchssteuern gesenkt. Ne, weil Mehrwertsteuer, das zahlen irgendwie alle, da haben auch alle was davon, wenn das runtergeht. Und ich würde vor allen Dingen die Steuern auf Arbeit drastisch runterbringen. Es kann ja nicht sein, dass jemand, der normalen Lohn erhält, so viel Steuern zahlt und dann von seiner Rente auch nochmal Steuern bezahlen muss. Das wären eigentlich die Diskussionen. Das könnte man alles runterfahren, wenn man bei dem 1% rangeht, die jedes Jahr zig Milliarden dazu gewinnen, was sie nicht brauchen. Das ist eigentlich das Thema, was wir setzen sollten. Und daran hat Korruption und Korrumpierung vor allen Dingen und Lobbyismus einen großen Anteil.
Ja, jetzt wollen wir aber noch auf den letzten Teil des Buches eingehen, nämlich die Demokratie-Montage. Da schlägst du einen 9-Punkte-Plan vor, abgeleitet vom 9-Punkte-Problem. Das ist eine Aufgabenstellung aus dem Bereich des praktischen Problemlösens in der Denkpsychologie. Und da liest du jetzt auch einen Teil vor.
Genau, auf das 9-Punkte-Problem gehen wir ein andermal ein. Es geht darum, die Denkmuster zu durchbrechen. Und das ist genau immer unser Problem. Denkmuster, die sich einmal aufgebaut haben, egal ob sie logisch erklärbar sind oder nicht, oder in die Irre führen, oder ob sie sich einfach auch verändert haben, das wird nicht berücksichtigt, sondern man nimmt sozusagen diese Denkmuster mit und man denkt nicht um die Ecke und man denkt auch nicht drüber hinaus. Und das müssten wir eigentlich häufiger tun. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber genau deswegen habe ich einen 9-Punkte-Plan hier aufgeschrieben, der zu einer auch neuen Demokratie führen soll. Natürlich geht es da auch um Geld, aber das geht natürlich auch um die Grundlagen. Und ich fange jetzt mal bei den Grundlagen an. Oder besser beim Vorspann an. Das Kapitel heißt Gutes Leben. Und das beginnt mit einem Zitat, was ich häufiger benutze und was eigentlich so sehr stimmt wie fast noch nie. Und es ist von Antonio Gramsci. Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Also Interregnum ist sozusagen so eine Zwischenzeit zwischen verschiedenen Regierungen. Und so kommt es mir gerade vor, sieht es auch im Augenblick aus. An dieser Stelle folgen in politischen Büchern dann normalerweise die Hinweise, was denn getan werden müsse. Eine praktische Anleitung, Hoffnung plus Motivation plus Taten gleich Erfolg. Auch die Social Media sind voll gerade mit solchen Konzepten. Dazu eine Schuldigen- oder eine schuldige Gruppe präsentieren, auch macht sich immer gut. Es liegt nur an uns, diese oder jene Wende einzuleiten. Eigentlich ganz einfach, oder? Nein, ganz und gar nicht. Ich habe zu meiner Zeit als Politiker auch immer gern mit Worten wie Wende oder Umbau gearbeitet. Jetzt scheint Transformation allseits das neue Lieblingswort zu sein. Alles können wir transformieren. Was nicht alles transformiert, also umgeformt werden sollte. Zudem stehen wir immer vor oder mitten einer Zeitenwende. Dem würde ich sogar zustimmen. Aber wenden wir das Blatt wirklich oder lassen wir uns wenden? Klar ist, dass das bisherige Vorgehen, Überreichtum auf Kosten des Gemeinwohls zu steigern, die Lebensgrundlagen zu zerstören, Hunger und Kriege auszuweiten, Demokratie und Mitbestimmung abzubauen, irgendwann an seine Grenzen stößt. Aber alles scheint doch dehnbar zu sein. Neben uns die Sinnflut, kommentierte der Soziologe Stefan Lessenich. Der Sozialpsychologe und Publizist Harald Welzer nannte sein letztes Buch Zeitenende und nicht Zeitenwende und schreibt darin: Wir sehen mit Bestürzung, eine Zeitenwende ist etwas anderes, nämlich etwas, was nicht wir machen, sondern was geschieht. Und damit eine Aufgabe, vor der wir zivilisatorisch stehen und für die wir einstweilen noch keine Lösung gefunden haben. Wir spüren diese Aufgabe nur als Angst davor, dass die Rezepte von früher nicht mehr helfen, dieses neue Problem zu meistern. Es gibt drei Möglichkeiten, das Problem kognitiv zu bewältigen, also so zu tun, als existiere es nicht. Oder Nebenkriegsschauplätze zu eröffnen und mitzuteilen, man habe jetzt mal wieder Wichtigeres zu tun. Oder es real anzugehen und dabei davon auszugehen, dass sehr vieles anders und gelegentlich unkomfortabler werden wird als gewohnt. Klammer auf. Magdalena, du wirst dich wahrscheinlich jetzt an unsere Realität erinnert fühlen nach diesem Zitat, weil wir natürlich zu den ersten zwei Dingen neigen. Klammer zu. Welzer knüpft damit an Antonio Gramsci und seine Betrachtung zur Zeitenwende nach dem Ersten Weltkrieg an. Von den drei aufgeführten Möglichkeiten wählen wir meistens einen der beiden ersten. Genau. Teilweise auch, weil wir unser Bauchgefühl nicht vertrauen oder wir einfache Lösungen und Schuldigen brauchen. Die dritte Möglichkeit jedoch ist unbequem und erfordert eine Menge Bewusstseinsarbeit. Fast würde ich behaupten, sie ist gegen unsere Natur. Wenn wir sie wählen, das Problem also real angehen, stellt sich die Frage, wo und wie? Haben wir nicht schon mal so viel ausprobiert und sind wir nicht eh machtlos? Meist doktern wir innerhalb der Denkstrukturen, innerhalb des Systems, an den Symptomen herum. Sonst sind die Chancen, die Möglichkeit ja noch geringer, etwas zu erreichen, oder? Aber genau das ist der Fehlschluss. Wenn man so will, erschaffen wir dann einen persönlichen Nebenkriegsschauplatz. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass das jeweilige Thema nicht wichtig ist. Aber das Engagement beispielsweise zur Wohnungsnot, zu Bildungschancen, zu Umweltbelastung kann bestenfalls ein Symptom lindern, bekämpft jedoch nicht die Ursache. Trotz der kurzfristigen Wohltat kehrt das Symptom zurück oder es ploppt an einer anderen Stelle wieder auf. Manchmal mit doppelt so schlimmen Folgen. Der US-amerikanische Autor Thomas Pynchon hat einmal treffend gesagt, wenn Sie sich dazu bringen können, die falschen Fragen zu stellen, brauchen Sie sich über die Antworten keine Sorgen zu machen. Ich würde es so ausdrücken, wenn Sie dich dazu bringen, die Spielregeln zu beachten und nur innerhalb der gesetzten Denkstrukturen und zu Einzelthemen Fragen zu stellen, brauchen Sie sich selbst von kritischen Menschen und Antworten nicht zu fürchten. Also man könnte es also auch noch anders sagen, Klammer auf und Klammer zu. So wie das im Augenblick läuft politisch, ist es genau, dass wir dann über die Dinge diskutieren und so diskutieren, wie das am Ende nichts verändern wird. Egal, was die Mehrheit dann dazu sagen wird. Genauso weit geht unsere Freiheit. Deshalb müssen wir Denkmuster durchbrechen, uns von ihnen befreien. Das ist die Höhle, in der wir immer noch sitzen. Es hilft nichts, wenn wir wissen, dass wir nur Schatten sehen und nicht die Realität. Aber es ist auch kein kleiner Schritt, die Höhle zu verlassen, die Illusion zu bekämpfen, um draußen in der Welt die Realität erkennen zu können. Hinter der Demontage der Demokratie, den Deals mit autokratischen Machthabern, dem Finanzsystem und den Billionenausgaben für Waffen, den zerstörerischen Subventionen, den Schutz von Vermögenden, Privilegierten und Privilegien steckt ein Muster, das auch bewirkt, dass unsere Politiker so tun, als wäre gleichzeitig nicht genug für Bildung, Gerechtigkeit, die Sicherung der Lebensgrundlage sowie Hunger- und Armutsbekämpfung da. Ich schlage hier keine Verschwörungstheorie vor. Da sitzen nicht einige grauen Herren in Hinterzimmern und dirigieren die Welt. Aber es liegt in unserer Natur, dass diejenigen, die privilegiert, die reich sind, ihren Status verteidigen oder ausbauen wollen. Und dazu nutzen sie gerne ihre immensen Mittel und Möglichkeiten. Gerade von Macht und Geld lassen wir uns korrumpieren. Selbst die Systemfrage zu stellen, greift also zu kurz. Vor allem mit dem scheinbar einfachen Lösung. Der Kapitalismus muss weg, zum Beispiel. Doch der Kapitalismus ist wandelbar und am Ende auch nur ein Symptom. Er hat deshalb so gut funktioniert und sich zu der vorherrschenden Denkstruktur entwickelt, weil er einigen menschlichen Eigenschaften wunderbar anspricht. Aber er ist kein Naturgesetz und widerspricht eigentlich unserem Gerechtigkeitssinn. Die Verschwörung besteht darin, dass viel dafür getan wird, uns eine Alternativlosigkeit vorzugaukeln. Das Ende der Geschichte sei erreicht, wie Francis Fukuyama millionenfach zitierte und 1989 behauptete. Es ist wahrlich keine neue Erkenntnis, dass Geld und Macht stark im Vordergrund des menschlichen Strebens stehen. Folgerichtlich hat sich das wirtschaftliche System nahezu überall auf der Welt auf Profit ausgerichtet, und zwar global, egal wo und unabhängig von den herrschenden Staatsformen. Lange glaubte man noch an den Mythos, dass am Ende alle oder zumindest die meisten am Profit teilhaben werden. Wer Geld hat, ist in unserem System automatisch auch mächtig. Viele weitere Bedürfnisse wie Anerkennung, Sicherheit, ein gutes Leben, Gesundheit können mit Geld gekauft oder zumindest verbessert werden. Selbst Glück, Zufriedenheit und der Zugang zur Gemeinschaft, Kultur, Vergnügen sind zumindest ohne Geld immer schwieriger zu erlangen. Natürlich ist Geld, wie bereits beschrieben, ein Konstrukt und wir hätten unser Glück nicht einzig daran knüpfen sollen. Gerade hier wirkt eine lange Entfremdung von unseren ursprünglichen Werten. Es ist leider wahrscheinlich, dass alle Lebensbereiche ökonomisiert und finanzialisiert werden. Wir sind mittlerweile darauf konditioniert zu arbeiten, kostenpflichtig zu konsumieren. In der westlichen Welt werden Menschen seit langem mit Brot und Spielen gefügig gemacht, versüßt durch die Chance, selbst Wohlstand und Einfluss zu erlangen. Ich habe nun viele Seiten damit gefüllt, deutlich zu machen, wo die Chance wirklich liegt. Sie muss eingrenzend breiter verteilt werden. Das geht nicht mit einfachen Lösungen, mit dem Blick auf einzelne Themen, mit Petitionen oder Konferenzen. Wenn wir beim Bild von Gramsci bleiben, plagen wir uns gerade mit Krankheitserscheinungen, bevor das Neue geboren wird. Nicht alle neuen Ansätze werden unser Leben verbessern. Drohen schon bei der Geburt viele Gefahren, kommt es dann auf die Bedingungen, die Prägung, die Begleitung gerade in der ersten Zeit an. Doch die Chance ist da, wenn man nicht nur Zuschauer bleibt. Passend zu diesem Bild schreibt Hannah Arendt in der Vita Activa, weil jeder Mensch aufgrund des Geborgenseins ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen. Ich nenne meinen Beitrag den 9-Punkte-Montageplan, kurz 9-Punkte-Plan. Da schließe ich jetzt hier, wo es vielleicht besonders interessant wird, aber ich möchte, dass das ja noch jemand weiterliest. Und zu den einzelnen Punkten werden wir sicherlich dann auch nochmal kommen. Soweit von mir.
Das letzte Kapitel in deinem Buch soll dann doch auch Mut machen, dass es Möglichkeiten gibt, Denkstrukturen zu verlassen, dass es Möglichkeiten gibt, echte Maßnahmen zu ergreifen. Und du hast auch eine schöne Grafik, in der du deine 9 Punkte zur Demokratie-Montage veranschaulichst. Wir wollen jetzt aber auch nicht zu viel vorweggreifen, also schaut gerne rein in das Buch, meldet euch für die Lesung und teilt gerne den Podcast.
Genau, wir werden natürlich auch hier weiter darüber reden und sicherlich geht es dann auch nochmal um die konkreten Punkte. Aber wichtig ist, wie gesagt, das Große und Ganze zu sehen. Darauf baut das ganze Buch auf. Ich glaube, das ist in der Passage auch nochmal deutlich gewesen. Man wird nichts erreichen, wenn man sich nur einen Ausschnitt anguckt. Und deswegen ist mein Hauptaufruf an alle, an die Initiativen, an die Vereine, die Verbände, egal für was sie sich einsetzen, ob für soziale Belange, für ökologische oder sonst wie, wenn sie sich nicht zusammentun und ein paar Dinge haben, die in der Demokratie bei den Spielregeln ansetzen, dann werden sie alle scheitern. Und wenn, dann gibt es mal einen kleinen Bonus von irgendeiner Regierung, weil man da irgendeine Klientel ein bisschen bedienen will. Aber dann geht es woanders wieder schief. Deswegen brauchen wir diese Ansätze, diese Spielregeln zu verändern. Das ist dann auch ein sicher wichtiger Punkt bei diesen Regeln. Und da setze ich an. Und das ist auch die Botschaft hauptsächlich, die ich vermitteln möchte. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Magdalena. Herzlichen Dank fürs Zuhören euch draußen. Und ich schließe wieder mit, im Übrigen bin ich der Meinung, der Profitlobbyismus muss zerstört werden.